Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Im letzten Monat habe ich ein Interview mit der Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski über das Thema 10 Jahre Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG geführt. Dieses Interview wurde so lang, dass ich es nicht in eine Sendestunde pressen wollte, denn das wäre schade gewesen. Heute hören wir nun den zweiten Teil des Interviews und es geht dabei speziell um die Änderungen, die in der Arbeitswelt durch das AGG bewirkt worden sind. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Erstmal eine kurze Wiederholung, was das AGG eigentlich ist. Das AGG trat am 14. August 2006 in Kraft und geht auf eine Antidiskriminierungsrichtlinie der EU zurück. Das AGG verbietet Diskriminierungen in bestimmten, im Gesetz genannten Situationen und aus bestimmten, ebenfalls im Gesetz aufgezählten Gründen. Angewendet wird das AGG hauptsächlich im Bereich von Arbeitsverhältnissen. Soweit, so gut. Heute wollen wir uns konkret ansehen, was das AGG tatsächlich in der Arbeitswelt verändert hat. Ein Dauerthema in unserer Arbeitswelt sind Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Wie sieht es da nach Einführung von AGG aus? War es bis 1955 völlig normal, dass Frauen 25% weniger Tariflohn erhalten haben als Männer, weil sie Frauen waren, wurden die Tarifgehälter 1955 geändert. Danach wurden die Tarife nicht mehr nach Geschlechtern unterschieden, sondern die Lohngruppen wurden nach der Schwere der Arbeit eingeteilt. Wenn man heute den Gender Pay Gap anschaut, sind wir immer noch bei einer Lohnlücke von ca. 25% zwischen Männern und Frauen. Also sehr viel weiter als 1955 sind wir noch nicht. Ich habe 2015 bei einer Sendung mit Marie-Christine Fischer aus Bonn gesprochen, die eine Studie zur Entgeltgleichheit durchgeführt hat. Das Ergebnis ihrer Studie war recht ernüchternd. Prozesse über AGG, bei denen es um Lohngleichheit geht, gibt es nahezu keine. Hören wir zunächst, was uns Marie-Christine Fischer 2015 darüber erzählt hat. Welche Gründe werden denn heute vermutet, warum sich so ausdauernd nichts an der Situation der Entgeltungleichheit ändert?
Was ich durch meine Untersuchung herausgefunden habe, ist eine Kombination aus nicht wissen, nicht wollen, nicht können und nicht wissen wollen. Nicht wissen betrifft nicht nur die Arbeitgeber und die Tarifparteien, sondern auch die Frauen selber. Nicht wollen geht davon aus, dass es inzwischen relativ wahrscheinlich ist, dass Tarifparteien über das Thema informiert sind, zumindest oberflächlich. Wobei aber zumindest auf der Arbeitgeberseite und zum Teil auch auf der gewerkschaftlichen Seite, je nach Gewerkschaft wieder, kein Wille da ist, das Prinzip durchzusetzen. Die Gründe sind hier unterschiedlich. Die Arbeitgeber befürchten, dass ihnen dadurch höhere Kosten entstehen und die Gewerkschaften müssten sich unterschiedlichen Interessenlagen in der Mitgliedschaft stellen. Hier sind wir wieder bei Interessenkonkurrenz und Klientelpolitik. Nicht können setzt voraus, dass Mann oder Frau weiß, worum es geht und das Prinzip auch durchsetzen will. Aber die eigene Durchsetzungskraft dazu nicht reicht. Wie es oftmals Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte, Vereine, Verbände und jede Einzelne selber erleben, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Nicht wissen und nicht wollen sind zwei der Hauptgründe. Daher liegt die Kombination der beiden Faktoren nahe. Dieses Nicht-Wissen-Wollen. Ein weiterer Faktor, bei dem ich den Einfluss, den er auf die gesamte Problematik hat, nicht einschätzen bzw. nicht messen konnte, sind die Geschlechterrollenstereotype, die immer noch in den Köpfen der Einzelnen vorhanden sind und die damit verknüpften Erwartungen an die Verhaltensweisen, an die Handlungen von Frauen und Männern im Erwerbsleben. Ich denke, es ist nicht zu unterschätzen, dass sie unterschwellig auch immer noch einen großen Teil unserer Entscheidungen mit beeinflussen.
Dass unsere Arbeitgeber nichts unternehmen, ich denke, dafür haben wir alle Verständnis. Die Arbeitgeber hätten ja massive Nachteile, wenn sie plötzlich an ihr weibliches Personal mehr Geld zahlen müssten als bisher. Also von dieser Seite wird niemals ein Vorstoß kommen. Es geht also nur, wenn Frau ihre Rechte einfordert, selbst einfordert. Warum klagen die betroffenen Frauen nicht?
Das ist eine gute Frage. Die Barrieren und Hemmnisse liegen vor allem in persönlichen Faktoren. Diese bilden sich häufig in psychischen oder psychologischen Hemmschwellen aus. Auch hier ist wieder eine große Unwissenheit und Unsicherheit vorhanden. Das zeigen die Beispiele. Häufig Ängste bestehen in Bezug auf den Umgang mit Rechtsanwälten und dem Gericht, dass es häufig Vorurteile, Vorbehalte oder sogar Misstrauen entgegengebracht wird, wie das gesamte Verfahren dann abläuft. Es kann zu sprachlichen Defiziten kommen, Unkenntnisse in der Rechtssituation oder des Verfahrensablaufs, sowie das Unwissen über rechtliche Beratungs- und Handlungsmöglichkeiten. Dazu zählt vor allem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe, die vom Staat für Betroffene, welche die Kosten für Beratung und Gerichtsverfahren nicht selber tragen können, übernommen wird. Mehr Frauen sollten klagen, das auf jeden Fall. Auch auf der Grundlage des EU-Rechts, denn die momentane Rechtswirklichkeit sieht so aus, dass wir ein Individualklagerecht haben. Das heißt, jede einzelne Betroffene müsste im Zweifelsfall selber klagen. Aber ich würde keiner Frau blindlings dazu raten, einfach so in die Klage sich zu stürzen. Frauen sollten sich vorher sehr bewusst machen, was auf sie zukommen kann und wahrscheinlich auch wird. Die Risiken und Konsequenzen sind enorm. Der Rückhalt, insbesondere durch die Familie und den Freundeskreis, ist sehr wichtig, meiner Meinung nach. Denn in den meisten Fällen muss die Frau da alleine durch. Und ich möchte insbesondere davor auch warnen, dass es in Deutschland so gut wie gar keinen Viktimisierungsschutz gibt. Das heißt, die Konsequenzen, die sich für die einzelne Frau an ihrem Arbeitsplatz ergeben, möglicherweise durch Mobbing, Repressalien oder auch der Angst vor dem Jobverlust, sind immer noch ziemlich groß.
Das Ergebnis war recht ernüchternd. Prozesse über AGG, bei denen es um Lohngleichheit geht, gibt es nahezu keine. Nun wollen wir natürlich wissen, warum das so ist. Wie sieht es denn aus? Gibt es im AGG Sanktionen für die Arbeitgeber, wenn sie jemanden diskriminieren?
Im AGG sind grundsätzlich keine konkreten Sanktionen vorgesehen, geschweige denn eine Sanktionsinstanz wie irgendwie ein Gericht, was dann festlegt, du Arbeitgeber musst jetzt den Betrag X bezahlen oder so. Bisher sieht das AGG eben auch keine Sammel- oder Verbandsklagerecht vor. Also jeder Einzelne muss sein eigenes Recht gegen den Arbeitgeber einklagen. Das ist oft mühsam, ist mit Risiken verbunden und nicht jeder traut sich das zu. Jeder denkt sich, ich möchte jetzt lieber einfach mein ruhiges Leben leben. Ich suche mir besser eine neue Arbeitsstelle und ja, verlässt halt die alte Arbeitsstelle, obwohl er möglicherweise dort schon länger beschäftigt gewesen ist oder obwohl sie schon länger dort beschäftigt gewesen ist. Sanktionen drohen nur dann, wenn ich halt wirklich zum Arbeitsgericht gehe als Beschäftigte oder Beschäftigter und sage, hier bin ich benachteiligt worden, ich möchte jetzt eine Entschädigung haben. Und zum Beispiel sieht das Gesetz auch vor, dass wenn ich nicht angestellt worden bin aufgrund des Geschlechts oder aufgrund der Herkunft, der Ethnie, dass zum Beispiel der Arbeitgeber zwischen 1 bis 3 Monatsgehältern, die üblicherweise für diese Stelle zu zahlen ist, mir als Entschädigung zahlen muss. Ich habe es schon mal gesagt, das ist so eine Art Schmerzensgeld, dass ich halt einfach quasi dafür entschädigt werde, dass ich benachteiligt und ja herabgewürdigt worden bin.
Das bedeutet aber zunächst, der Arbeitgeber kann machen, was er will. Erst in dem Moment, wo eine Arbeitnehmerin meint, sie werde diskriminiert und vor Gericht geht, wird das zum Thema gemacht.
Das ist richtig. Allerdings ist bei der Einführung zum AGG insgesamt die Presse sehr aufmerksam auf das Thema geworden. Und gerade weil man die Arbeitgeber, die Firmen, die Unternehmen, ich sage es jetzt wirklich mal so, ein bisschen verrückt gemacht hat, hat jeder befürchtet, jetzt kommt die große Klagewelle. Und die Arbeitgeber haben sich dann schon damit auch befasst, was muss ich machen, damit ich nicht Gefahr laufe, vor Gericht gezerrt zu werden und auf Entschädigung sozusagen verklagt werde. Also man kann nicht sagen, dass es überhaupt nichts gebracht hat, sondern die Arbeitgeber haben dann schon versucht, einfach zum Beispiel bei ihren Stellenausschreibungen geschlechtsneutral auszuschreiben, nicht mehr hinzuschreiben, junger, dynamischer Mitarbeiter, da hätte ich jetzt gleich 2 Diskriminierungen drin, jung, Alter und im Geschlecht, weil Mitarbeiter und nicht Mitarbeiterin. Also die Arbeitgeber haben sich mit dem Thema befasst. Vorher hatten sie überhaupt keine Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu befassen. Das machen die heute schon. Manche machen es, um wirklich da einfach mehr Gleichheit, Gleichbehandlung und Gerechtigkeit auch bei ihren Beschäftigten zu erreichen. Manche machen es nur, um bloß nicht vor den Kadi gezogen zu werden. Aber egal, es hat auf jeden Fall ein Bewusstsein in der Gesellschaft sozusagen erzeugt, dass es dieses Gesetz überhaupt gibt.
Aber es ist doch so, dass ein Betroffener immer selbst klagen muss. Ein anderer, beispielsweise ein Betriebsrat oder ein Verband oder vielleicht eine ganze Gruppe von Mitarbeitern aus einer Firma, die sich zusammentut, die kann nicht klagen. Oder gibt es ein kollektives Recht?
Nein, das gibt es nicht. Also das AGG sieht ganz klar kein Sammel- oder Verbandsklagerecht vor. In § 23 AGG ist nur vorgesehen, dass eben Antidiskriminierungsverbände unterstützend tätig werden können. Die können dann auch bei einem Gerichtsverfahren den Betroffenen, die Betroffene halt begleiten und können gegebenenfalls auch bei Gericht etwas dazu sagen, als Experten auftreten, warum hier eine Benachteiligung meinetwegen zu erkennen ist. Aber die haben kein Klagerecht. Ich muss es als Betroffener tatsächlich selbst in die Hand nehmen.
Ist es nicht erstaunlich, dass es ein Gesetz wie das AGG gibt, aber keiner wendet es an, wenn es um die Gehälter geht?
Es ist ja grundsätzlich schwierig zu beweisen, dass der Lohnunterschied, der ja unstreitig besteht zwischen Frauen und Männern, dass der wirklich auf das Geschlecht zurückzuführen ist. Wenn man halt genau hinschaut, warum diese Lohnunterschiede heute nach wie vor bestehen, dann ist es halt deswegen einfach so, weil Frauen überwiegend immer noch die Kindererziehung halt übernehmen und deswegen einfach Karriereeinbrüche hinnehmen müssen. Oder dass zum Beispiel halt, ich sag's mal wirklich, sie nicht so gut sind im Verhandeln, wenn es um Gehaltsnachverhandlungen halt geht. Oder wenn es darum geht, dass eine Stelle neu zu besetzen ist, Frauen da eher immer ein bisschen zurückhaltender sind und deswegen eben auch die Karriereleiter nicht hochsteigen, deswegen keine Beförderung bekommen und deswegen halt weniger verdienen, obwohl sie grundsätzlich von der Ausbildung her gleich oder manchmal sogar besser als die entsprechenden männlichen Kollegen halt sind. Nochmal, ich kann es fast als Frau, als Beschäftigte nicht nachweisen, dass ich wirklich, wenn ich jetzt 25% weniger als meine männlichen Kollegen verdiene, dass das deswegen passiert, weil ich eine Frau bin. Dann sagt mir jeder, ja, dann geh doch zu deinem Chef und verhandel nach. Im Arbeitsrecht ist es wie im allgemeinen Zivilprozessrecht. Ich muss immer beweisen, dass etwas sozusagen für mich günstig ist. Wenn ich sage, ich werde hier benachteiligt und deswegen muss mein Schaden bezahlt werden, sprich die Lohndifferenz, oder ich muss eine Entschädigung bekommen, sprich einen Nichtvermögensschaden erstattet bekommen, dann muss ich erstmal das alles beweisen, was dafür spricht. Und die Anforderungen sind zwar nicht so hoch und dann muss der Arbeitgeber das Gegenteil beweisen, aber oftmals habe ich ja noch nicht mal Indizien in der Hand.
Wenn eine Frau den Verdacht hat, dass Männer für vergleichbare Tätigkeiten mehr bekommen, kann sie dann überhaupt über das AGG eine Klage einreichen?
Sie kann es schon. Sie muss Indizien vortragen. Also § 22 sagt, wie das mit der Beweislast halt ist, was ich als Frau sagen muss und was dann der Arbeitgeber dem entgegnen muss. Also der muss dann sozusagen substantiiert bestreiten, wie es so schön heißt. Der muss dann sagen, nein, das ist nicht so. Und dann muss er die Gründe nennen, weil erstens, zweitens, drittens und so weiter und so fort. Nur mal so als Beispiel, damit wir hier nicht so theoretisch reden. Es hat vor 2, 3, 4 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann es gewesen ist, einen Fall gegeben, da hat eine Bewerberin ihre Bewerbungsunterlagen zurückbekommen und auf diesen Bewerbungsunterlagen stand wirklich drauf ein Minus und dann stand daneben Ossi. Und damit hatte sie ein Indiz in der Hand, dass ihre Herkunft Ossi und mit dem Minus davor ausschlaggebend dafür gewesen ist, dass sie nicht genommen wurde, noch nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden ist. Und die ist aufgrund dieses Indizes dann zum Arbeitsgericht gegangen. Es hätte auch ausgereicht, aber dann hat es natürlich an diesem Merkmal vom § 1 gefehlt, weil die Herkunft Ossi ist nicht gleichzusetzen mit Ethnie im Sinne von § 1 AGG.
Lande ich denn, wenn ich eine AGG-Klage einreichen will, beim Arbeitsgericht?
Wenn es um Arbeitsrecht geht, schon. Also wenn ich jetzt als normale Beschäftigte eine Benachteiligung geltend mache und möchte, dass der Arbeitgeber meinen Schaden erstattet, dann muss ich zum Arbeitsgericht gehen. Aber wenn ich jetzt als Geschäftsführerin auf Benachteiligung klage und dann einen Schadensersatz oder eine Entschädigung geltend machen möchte, gerichtlicherweise bin ich nicht Arbeitnehmerin und dann muss ich halt zu den normalen Zivilgerichten gehen. Genauso gilt es natürlich für Mieter, dass die sozusagen sich an die normalen Gerichte wenden müssen oder für Versicherungskunden zum Beispiel.
Ich habe ein Schriftstück, in dem eine Personalabteilung den Führungskräften mitteilt, dass es keine Beförderungen für Tarifmitarbeiter gibt. Außertarifliche Mitarbeiter werden aber weiterhin befördert. Wäre das ein Fall, mit dem man vor Gericht über das AGG ziehen könnte? Weil es geht ja hierbei um Beförderungen. Das sind weder Altersthemen noch religiöse Themen oder ähnliches. Es geht um eine Zweiklassengesellschaft von Tarifmitarbeitern und außertariflich eingruppierten Mitarbeitern. Ist es ein AGG-Fall?
Ich muss dann immer wieder auf Paragraph 1 halt schauen und da steht halt einfach drin, dass Religion und Herkunft, sexuelle Identität, Geschlecht, Alter, das sind alles Gründe, die das AGG sozusagen verbieten möchte, dass deswegen eine Benachteiligung stattfindet. Jetzt müsste man dann sich überlegen, ob eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft...
Ob der als Rasse läuft.
Nein, lieber, also ob das als Weltanschauung zählt. Also ob ich da sagen kann, das ist eine Weltanschauung, dass ich in der Gewerkschaft bin. Aber ich glaube, dass die Gerichte dieses verneinen würden. Aber es wäre zu überlegen, möglicherweise, wenn irgendwann die Gewerkschaften sagen, wir sind so eine eingeschworene Gemeinschaft, weil es nicht mehr so viele von uns gibt, sage ich jetzt einfach mal, wir gehören einfach zu einer Gruppe, die die Weltanschauung hat, dass unsere Arbeitswelt gerechter organisiert werden muss. Dann könnte es möglicherweise sein, dass man dann irgendwann sagt, okay, wir packen das unter Weltanschauung. Möglicherweise muss an der Stelle aber auch das AGG vielleicht mal nachgebessert werden, weil es kann ja schlichterdings nicht sein, dass halt Leute, nur weil sie Mitglied in einem Verein sind, weil Gewerkschaft ist weitestgehend ein Verein, dass egal in welchem Verein jemand ist, deswegen benachteiligt oder diskriminiert wird. Also das könnte nicht sein. Mir ist allerdings auch so ein Fall jetzt nicht bekannt.
Da das AGG weder ein Sammel- noch Verbandsklagerecht vorsieht, kann weder ein Betriebsrat noch eine Gruppierung eine Klage über AGG einreichen. Eine Klage muss immer ein Betroffener selbst einreichen. Außerdem sieht das AGG keinerlei Sanktionen für den Arbeitgeber vor. Der Arbeitgeber kann letztlich nach wie vor machen, was er will. Die wenigen Klagen, die eingereicht wurden oder werden, sind zu vernachlässigen. Speziell über Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen gab es so gut wie keine Klagen. Nach der Pause spreche ich mit Judith Kowalski, ob das AGG die erwartete Klagewelle ausgelöst hat.
Man muss dafür sorgen, dass der Gegensatz der Reichen und Armen sich möglichst ausgleicht. Aristoteles.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Die Änderungen, die in der Arbeitswelt durch das AGG bewirkt worden sind. Mein Studiogast ist die Münchner Arbeitsjuristin Judith Kowalski. Bei der Einführung 2006 war das AGG sehr umstritten. Vertreter der Wirtschaft fürchteten Schadensersatzklagen, wie man sie bisher nur aus den USA kannte. Andere Experten warnten vor einer wahren Flut von Prozessen. Es gab möglicherweise viele Prozesse, aber Urteile gab es nur ca. 1200. Von einer gigantischen Klagewelle kann also gar keine Rede sein. Möglicherweise wurden viele Prozesse über einen Vergleich geregelt. Hat das Gesetz in den letzten 10 Jahren das notwendige Umdenken in der Wirtschaft gebracht oder findet die Diskriminierung jetzt statt offen, verdeckt und unterschwellig statt?
Die Frage ist einfach nicht ganz eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich kann weder davon sprechen, dass die Diskriminierung offen stattfindet, oder nicht mehr offen stattfindet, noch kann ich sagen, dass jetzt Diskriminierung ausschließlich verdeckt stattfindet, sondern es ist wirklich einfach ganz differenziert zu betrachten. Als erstes muss ich einfach nochmal dazu sagen, dass die Wirtschaft überhaupt sich erstmalig mit Einführung des AGG mit dieser Thematik beschäftigt hat. Vorher haben viele Unternehmen das ein bisschen nach Gutdünken gemacht oder die hatten natürlich mit Hilfe des Betriebsrats im Prinzip interne Kriterien, wonach sie bei der Auswahl von Bewerbungen, der Auswahl von Beförderungen und so weiter vorgegangen sind. Aber wenn ein Betriebsrat nicht vorhanden war, dann haben natürlich viele Arbeitgeber es einfach nach ihrem Bauchgefühl gemacht. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden, wenn das Bauchgefühl nicht mit irgendwelchen Vorurteilen verknüpft gewesen ist. Und leider hat es, also zu der Zeit, kleine Anekdote, als ich studiert habe, noch in der Uni Professoren gegeben, die gesagt haben, solange ich hier Professor bin, wird keine andere Frau Juraprofessorin. Also, und das ist in den 90er Jahren.
Das ist doch eine Aussage.
Das ist eine Aussage. Und das könnte sich heute natürlich überhaupt kein Professor mehr leisten. Aber wenn man meint, das ist in den 60er Jahren gewesen, nein, weit gefehlt, das war eine Geschichte, die in den 90er Jahren passiert ist. Also, ich halte auf jeden Fall grundsätzlich es für positiv, dass sich die Wirtschaft, dass sich die Unternehmen mit dem Thema befasst haben. Und ich will nicht abstreiten, dass es nicht auch Firmen gibt, die nur nach Kriterien suchen, damit sie keine Entschädigung oder keinen Schadensersatz zahlen müssen, aber nach wie vor verdeckt diskriminieren. Aber ich will, wie gesagt, an der Stelle die Wirtschaft nicht schlechter reden, weil ich kann es A nicht beweisen oder habe nur hier und dort irgendwelche Indizien, die dafür sprechen würden. Aber genauso oft weiß ich einfach, dass Unternehmen wirklich versuchen, hier ein faires Verfahren anzuwenden oder Kriterien einfach sich selbst geben, die sie dann auf alle Fälle anwenden und wo das nicht mal hier, mal da anders gemacht wird. Selbstverständlich, da wo Menschen sind, passieren auch immer wieder Fehler und die Beurteilung, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin besser geeignet ist, ist letztendlich eine Ermessensfrage. Und da kann ich schon immer auch noch persönliche Meinungen einfließen lassen, ohne dass das im Prinzip wirklich von einem Gericht nachgeprüft wird. Und das ist ja die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wie kann ich als Betroffene das letztendlich vor Gericht dann nachweisen? Also es sind manchmal echt Zufälle, die sozusagen mir irgendwas in die Hand spielen, womit ich was in der Hand habe, damit ich dem Arbeitgeber sagen kann, hier hast du mich diskriminiert, weil ich Mann bin, weil ich Frau bin, weil ich jung bin, weil ich alt bin, weil ich aus Bosnien komme, weil ich aus Afrika komme oder weil ich jüdisch bin, weil ich Moslem bin oder wie auch immer.
Ob es durch das AGG wirklich ein Umdenken in der Wirtschaft gegeben hat, kann man nicht so einfach sagen. Aber durch die Einführung des AGGs haben sich die Firmen mit dem Thema Diskriminierung vermehrt auseinandergesetzt. Das Problem ist und bleibt aber, dass man als Betroffene es selten beweisen kann, ob sie oder er aus bestimmten Gründen übergangen wird. Die Beweislast liegt ausschließlich bei den Betroffenen. Eine verdeckte Diskriminierung ist nicht ausgeschlossen. Nach der Pause erzählt uns Judith Kowalski, was für markante Fälle es gegeben hat, die durch das AGG tatsächlich was verändert haben.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski über das Thema 10 Jahre Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG. In dieser Sendung sprechen wir über die Änderungen, die in der Arbeitswelt durch das AGG bewirkt worden sind. Ob es tatsächlich ein Umdenken seitens der Arbeitgeber gegeben hat, dass es heute keine Diskriminierungen mehr gibt, das weiß man nicht. Wahrscheinlicher ist, dass die Arbeitgeber einfach ungeschickte Formulierungen bei Stellenbesetzungen oder Ablehnungen von Bewerbungen wählen, um keine Klagen zu provozieren. Tatsache ist, es gibt heute kaum noch Ausschreibungen, wo ein junger Mitarbeiter für ein junges Team gesucht wird. Hier wären gleich zwei Diskriminierungen auf einmal. Es wird ein männlicher Bewerber gesucht, also eine Diskriminierung nach Geschlecht, und ein junger Bewerber, das stellt eine Diskriminierung nach dem Alter dar. Was waren denn die markanten Fälle, die seit Einführung von AGG die Arbeitswelt verändert haben?
Also ich denke auf jeden Fall, markante Fälle sind, dass sich Stellenausschreibungen nicht mehr danach differenziere, dass ich junge Mitarbeiter suche. Grundsätzlich geht man jetzt auch davon aus, dass ältere Mitarbeiter, glaube ich, auf Positionen besser geeignet sind. Das war zu der Zeit in den 90er Jahren, habe ich es noch ganz krass mitbekommen, dass es da wirklich einfach hieß, wir haben interne Anweisungen, dass Leute, die älter sind als 32, nicht bei uns eingestellt werden, weil nur die unter 32 sind noch entsprechend formbar und die Älteren, die haben schon zu sehr ihren eigenen Kopf, die können wir in unserem Unternehmen nicht gebrauchen. Habe ich tatsächlich selbst auf eine Nachfrage, warum ich bei einer Bewerbung nicht berücksichtigt worden bin, von einer Personalverantwortlichen mal gehört. Das wird sich natürlich heute kein Arbeitgeber mehr trauen zu sagen in dieser Form. Und ich glaube, da hat auch tatsächlich ein Umdenken stattgefunden, dass es diese starren Altersgrenzen halt nicht mehr gibt, weil gerade große Arbeitgeber können sich überhaupt nicht leisten, dass dann doch mal irgendjemand aus der Personalabteilung quatscht und sagt, wir haben nach wie vor die Richtlinie, dass Leute über 36 nicht mehr bei uns eingestellt werden oder nicht zum Vorstellungsgespräch geladen werden. Also da ist man wirklich vorsichtig und ich glaube, dass gerade das Alter und natürlich Frau Mann hinsichtlich Stellenausschreibungen, dass da sich doch ganz, ganz gewaltig was getan hat. Selbst die Putzfrau wird nicht mehr als Putzfrau ausgeschrieben, sondern da heißt es eine Reinigungskraft, klein M, Schrägstrich, klein W, wird gesucht ab sofort.
Und gibt es noch andere Sachen, die die Arbeitswelt verändert haben?
Die Arbeitswelt hat sich natürlich insoweit geändert, dass die Rechtsprechung doch mit einigen, ich sag mal wirklich alten Zöpfen aufgeräumt hat und diese alten Zöpfe endlich abgeschnitten worden sind. Zum Beispiel hieß es im BGB, dass bei der Berechnung von Betriebszugehörigkeitszeiten, die entscheidend waren, welche Kündigungsfrist anzuwenden ist, die Zeiten vor dem 25. Lebensjahr nicht mit zu berücksichtigen sind. Und da hat es dann entsprechende Urteile gegeben, dass dieses auf jeden Fall gegen die Gleichbehandlungsrichtlinien der EU verstößt. Und somit war der Gesetzgeber dann auch gezwungen, das alte ehrwürdige BGB von 1900 an der Stelle zu verändern.
Und das hat er aufgrund von dem AGG dann gemacht?
Soweit ich weiß, war es nicht das AGG, sondern es hat hier der Europäische Gerichtshof entschieden, der dann tatsächlich aber sich eben auf die Gleichbehandlungsrichtlinie bezogen hat. Und das ist ja im Prinzip die Basis von unserem AGG, die Europäische Richtlinie für Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung.
Aber es gab doch sicher noch weitere Fälle, die über das AGG direkt oder indirekt unsere Arbeitswelt verändert haben.
Zum Beispiel das Urlaubsrecht. Da ist es halt wirklich einfach so, dass ein Tarifvertrag einfach vorgesehen wurde, dass umso älter ich bin, umso mehr Urlaubstage ich habe. Und da hat mittlerweile die Rechtsprechung entschieden, dass es auch eine Diskriminierung der jüngeren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen darstellt, wenn nur aufgrund des Alters die älteren Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einfach einen höheren Urlaubsanspruch haben. Wobei, das ist so eine Geschichte, wo ich wirklich sagen muss, sehe ich ein bisschen anders als die Richter. Man könnte es anders betrachten, weil da kann ich den Richtern an der Stelle so nicht zustimmen, weil meine Erfahrung ist gerade auch mit älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, dass einfach die Regenerationsbedürftigkeit mit zunehmendem Alter steigt und von daher halte ich es eigentlich für gerechtfertigt, dass ältere Arbeitnehmer auch mehr Urlaubsansprüche haben, um einfach ihre Arbeitskraft voll erhalten zu können.
Altersstaffelung bei Urlaub und Kündigungsfristen, die früher erst ab 25 Jahre begonnen haben zu zählen. Das sind aber schon wesentliche Änderungen, die den Arbeitgebern sogar Geld kosten. Wenn jetzt auch die Jungen mehr Urlaub bekommen, dann kostet es sogar richtig Geld. Was gab es denn noch?
Es gibt auch ein Beispiel, wo eine Anwärterin auf den Pilotenberuf geklagt hatte, weil sie angeblich zu klein gewesen ist und damit eben für den Job laut Aussage der Lufthansa zu klein gewesen ist, weil sie nur 1,61 groß war. Und das Verfahren hat in dem Fall 3 Jahre gedauert und es wurde ein Vergleich vom Bundesarbeitsgericht geschlossen. Die Pilotenanwärterin hat 135.000 Euro gefordert. Tatsächlich wurde der gleich nur über 14.195 Euro geschlossen. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. und wird dem überhaupt nicht gerecht, was diese Anwärterin hier an Verdienstausfall zu beklagen hatte.
Das ist ja auch nur eine Einzelfallanwendung. Das ist ja jetzt nichts, was irgendetwas verändert hat.
Das ist nichts, was verändert hat. Aber es zeigt halt einfach, dass zunehmend die Leute versuchen zu sagen, wieso müssen bestimmte Kriterien hier angewendet werden. Es wird halt in Frage gestellt, das, was schon jahrzehntelang galt, und dass das auf den Prüfstand kommt. Und ich bin gespannt, wenn vielleicht ein anderer, egal ob es jetzt für die Luftfahrt ist oder ob es auch für die Polizei halt gilt, wenn da jemand anderes vielleicht mal klagt, ob dann irgendwann doch mal eine Gerichtsentscheidung kommt und sagt, auch jemand mit der Größe von 1,55 ist dafür geeignet, dann musst du, Arbeitgeber, den Pilotensitz halt so verändern, dass auch dieser Mensch an alle Bedienungshebel herankommt. Denn wir müssen uns ja nicht den Arbeitsplatz anpassen. Der Arbeitsplatz muss sich unseren verschiedenen Größen und Fähigkeiten anpassen.
Wie viele AGG-Fälle haben Sie denn in Ihrer Anwaltskanzlei bereits bearbeitet?
Hier muss man grundsätzlich unterscheiden, ob es außergerichtliche Fälle sind oder ob es gerichtliche Fälle sind. Gerichtliche Fälle waren es nur 3. Da ging es eben darum, dass ich in dem Fall dann kleine Arbeitgeber vertreten habe. Und es waren Bewerber, die sich aufgrund dessen, dass sie nicht genommen worden sind, benachteiligt gefühlt haben. Und alles 3 waren aber Fälle, die im Prinzip überhaupt nicht berechtigt waren. Aber aufgrund von missverständlichen Ausschreibungen kann sowas dann schon mal passieren. Außergerichtlich.
Aber von 3 Fällen in 10 Jahren kann eine Kanzlei nicht leben.
Selbstverständlich nicht. Es ist ja nur auch ein ganz kleiner Ausschnitt meiner Tätigkeit.
Wo sind die Grenzen? Was geht nicht mehr?
Es geht halt wirklich einfach das nicht mehr, dass ich alles, wo ich ein Gefühl habe, dass ich wegen irgendetwas diskriminiert werde, zum Beispiel, weil ich halt dick bin, weil ich dünn bin, weil ich groß bin, weil ich klein bin, weil ich aus einem anderen Land komme, weil ich eine andere Religion habe. Wenn ich nur das Gefühl habe, aber habe kein Indiz, dann kann ich im Prinzip letztendlich damit auch gerichtlich nicht punkten. Weil wir haben ein Prozessrecht, was einfach vorgibt, ich muss beweisen, was für mich sozusagen spricht, was für mich günstig ist.
Wenig hat sich geändert durch das AGG, aber einiges eben doch. Urlaubsanspruch nach Lebensalter gibt es heute nicht mehr. Heute haben alle gleich viel Urlaub. Und die Zeiten, die für Kündigungsfristen und meist auch für Abfindungen gezählt wurden, waren früher erst ab dem 25. Lebensjahr. Das gibt es heute auch nicht mehr. Diese Urteile zeigen aber, dass früher doch eher die jungen Mitarbeiter diskriminiert wurden, weil sie weniger Urlaub bekommen haben als die älteren Mitarbeiter oder weil ihre Dienstzugehörigkeiten schlichtweg gar nicht gezählt wurden. Nach der Pause hören wir von Judith Kowalski, woran es liegt, dass die erwartete Klagewelle ausgeblieben ist.
Obwohl ich Ihre Meinung verabscheue, werde ich immer dafür kämpfen, dass Sie sie ausdrücken können. Voltaire.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit den Änderungen in der Arbeitswelt, die sich durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz seit 2006 ergeben haben. Mein Studiogast ist die Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski. Es gab vielleicht viele Klagen, die seit der Einführung des AGGs eingereicht wurden. Aber nach 10 Jahren sind die Änderungen, die sich durch das AGG ergeben haben, übersichtlich und die Klagen überschaubar. Die meisten Klagen wurden wahrscheinlich über Vergleiche abgeschlossen. Woran liegt es, dass die erwartete Klagewelle ausgeblieben ist? Ist die gefühlte Ungleichbehandlung doch viel geringer, als von der Wirtschaft selbst angenommen wurde? Oder fehlt es den Diskriminierten einfach an Mut, sich gegen eine Ungleichbehandlung zu wehren?
Es hat einfach verschiedene Gründe. Erstens ist es natürlich der Mut, den ich erstmal aufbringen muss, um auch gegen einen Arbeitgeber oder potenziellen Arbeitgeber zu klagen. Andererseits ist es halt wirklich einfach eine Geschichte, wie kann ich es beweisen? Selbst wenn ich klage und da Geld in die Hand nehme, entweder muss ich einen Anwalt selbst bezahlen oder ich habe zumindest vorher in eine Rechtsschutzversicherung investieren müssen oder mithilfe eben der Gewerkschaft. Aber es ist trotzdem die Frage, habe ich überhaupt irgendwelche Indizien, die mir eine Möglichkeit eröffnen, dass ich überhaupt eine Chance hätte, diesen Prozess zu eröffnen? Also es liegt an unserem Prozessrecht, was es vielen unmöglich macht, gefühlte Diskriminierung tatsächlich gerichtsfest zu machen, wie man so schön dazu halt sagt. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist halt schlicht und ergreifend, dass es wahnsinnig viel Diskriminierung gibt und auf den unterschiedlichsten Ebenen einfach. Aber ich fühle mich ja gerade als Einzelner eben so alleine, selbst wenn ich einen Anwalt habe oder eine Anwältin habe oder selbst wenn ich eine Gewerkschaft habe, mithilfe dessen ich klagen kann. Es wäre natürlich viel leichter, es gäbe halt einfach Fälle, wo ich einen Verband hätte, der an der Stelle dann sozusagen grundsätzlich mal klären könnte, zum Beispiel die Polizeigewerkschaft, muss es eine Mindestgröße für den Polizeidienst geben oder so. Dann hätte ich halt wirklich eine Vielzahl von Fällen geklärt, die jetzt halt immer noch mit einem Fragezeichen zu versehen sind. Vieles erübrigt sich auch, weil dann doch mit Hilfe des Betriebsrats irgendwie geguckt wird, dass außergerichtliche Lösungen gefunden werden. Was das AGG meines Erachtens gebracht hat, ist auf jeden Fall ein stärkeres Bewusstsein auf Arbeitgeberseite und aber auch auf Arbeitnehmer-, Arbeitnehmerinnenseite. Und man hat viel mehr ein Gespür dafür, was nicht sein darf.
Bei meiner Recherche habe ich einen Artikel vom Focus von 2008 gefunden, also 2 Jahre nach Einführung vom AGG. Da hieß es, dass die AGG-Fälle wöchentlich steigen und viele Kläger seien regelrechte AGG-Hopper, die sich bewusst für Arbeiten bewerben, deren Ausschreibungsbedingungen sie nicht entsprechen. Arbeitgebern droht in diesem Fall fast immer eine Strafe in Höhe mehrerer Monatsgehälter. Der Begriff AGG-Hopper ist doch nett. Hat er sich etabliert? Gibt es diesen Begriff heute noch?
Ja, diesen Begriff gibt es auch heute noch. Da muss ich aus meiner eigenen Praxis erzählen, dass ich 3 Klageverfahren hatte. Und interessanterweise habe ich dann an der Stelle 3 kleinere Arbeitgeber vertreten. Und ich hatte 3-mal einen Mann auf der Gegenseite, der wirklich gezielt versucht hat, bei den Stellenanzeigen irgendetwas zu finden, worauf er sich berufen kann, wegen dem, dass er Mann ist, wegen dem, dass er schwerbehindert ist, wegen dem, dass er zu klein ist, wegen dem, dass er nicht mehr jung ist, benachteiligt wird. Also diese Geschichten gibt es leider. Interessanterweise habe ich solche Fälle nicht von Frauen, aber ich habe von 3 Männern diese Fälle mitbekommen und mir ist dann auch zu Ohren gekommen, dass alle Betroffenen schon mehrfach in anderer Hinsicht auffällig geworden sind. Also nur so als Beispiel, da hat ein Arbeitgeber eine Stelle ausgeschrieben und er hat tatsächlich mehrere Angestellte gesucht. Und es ist halt ein Bereich gewesen, wo gerne nur Frauen beschäftigt werden. Und dieser Mann hat dann aber tatsächlich
das Wort...
Aus dem Plural die Frau gemacht, genau. Und ich konnte aber Gott sei Dank nachweisen, dass an der Stelle tatsächlich auch schon Männer bei diesem Arbeitgeber halt gearbeitet haben. Und dass es gerade nicht so war, typischer Frauenberuf, es richtet sich nur an Frauen und das Plural ist gleich weiblich. Nein, in dem Fall konnte ich wirklich sagen, hier gibt es ja bereits schon einen männlichen Angestellten und hier ist wirklich Plural gemeint und das hat überhaupt nichts mit einer Diskriminierung zu tun. Aber wie endete die Geschichte? Tatsächlich mit einem Vergleich, weil sonst hätten wir die Zeugen anhören müssen und das wäre letztendlich für den Arbeitgeber aufwendiger gewesen, als wenn er so ein, da gibt es so einen Begriff, Lästigkeitsvergleich geschlossen hätte. Und das bedeutet halt einfach, ich glaube, der hat 500 oder 700 Euro bezahlt und dann war die Klage gegessen. Also das war viel günstiger, als wenn er selbst noch dahin gekommen wäre und seine Angestellten und sein männlicher Angestellter wäre noch dahin gekommen zum Gericht. Da wäre der Arbeitsausfall und so finanziell arger gewesen, als wenn er diese 500 oder 700 Euro zahlt. Wie gesagt, leider gibt's Leute, die auch so ein Gesetz halt ausnutzen. Aber ich glaube, im Vergleich zu den Fällen, die dann letztendlich entschieden werden und die mir von anderen auch zu Ohren gekommen sind, sind es die Minderheit.
Kritiker äußern heute sogar, dass durch das AGG bei Bewerbungen alte, Frauen, Behinderte und so weiter jetzt erst gar nicht mehr zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Sonst könnten sie ja nach einem Vorstellungsgespräch klagen, weil sie nicht genommen wurden. Das ist ja gar nicht mal ausgeschlossen, dass die Arbeitgeber heute so handeln und eben die Älteren und Frauen und Behinderte eben gar nicht mehr einladen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass Arbeitgeber ältere Frauen, Behinderte nicht einladen oder nicht einstellen. Aber es scheitert noch nicht mal an der Einladung. Manche Arbeitgeber laden, um auch gerade zu verschleiern, dass sie den oder die gar nicht haben wollen, trotzdem aber eben auch Frauen oder Behinderte oder Alte halt ein, um einfach ihrer, in Anführungsstrichen, Pflicht Genüge getan zu haben. Wenn ich Arbeitgeber berate, sage ich immer, hab für dich eine Liste einfach, einen Kriterienkatalog parat für die und die Stelle, was sind deine Anforderungen, und dann hakt die eingehende Bewerbung danach ab. Dann machst du deine Auswahl, was du an Bewerbern und Bewerberinnen einlädst, und danach kannst du dann entscheiden, wer nach deiner Auffassung hier am besten passt, wer die Kriterien am besten erfüllt. Und da hast du immer ein entsprechendes Ermessen. Aber es ist nicht so, dass die erst gar nicht eingeladen werden, sondern es kann genauso sein, dass sie eingeladen werden und dann dennoch nach dem Vorstellungsgespräch nicht genommen werden, weil sie behindert sind oder weil sie zu alt sind. Es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wen habe ich tatsächlich als Bewerber vor mir. Es gibt halt Behinderte, die haben halt ein Nierenproblem, die haben halt auch eine Schwerbehinderung. Aber da ist überhaupt nicht zu befürchten, dass die den Job irgendwie nicht machen können. Es gibt natürlich aber auch Behinderungen, wo ich einfach denke, das wird nichts oder der fällt mir so viel aus, den kann ich an der Stelle nicht gebrauchen oder es ist mit so viel Stress verbunden. Und ich denke einfach, dass aufgrund der körperlichen Behinderung dieser Stress sozusagen von diesem Mitarbeiter, dieser Mitarbeiterin nicht bewältigt werden kann. Es kann ja auch mal sein, wenn ich jemanden nicht nehme, dass ich da schon ein bisschen in meiner Fürsorgepflicht bin, um letztendlich dann zu sagen, den mache ich dadurch möglicherweise nur noch kränker oder die.
Was wäre, wenn es heute das AGG noch nicht geben würde?
Dann hätten wir auf jeden Fall, glaube ich, immer noch sehr geschlechtsspezifische Stellenausschreibungen. Dann hätten wir auf jeden Fall immer noch, dass jüngere Bewerber den Älteren vorgezogen werden, weil man immer davon ausgeht, dass die Jüngeren billiger sind. Und es wird immer versucht, ich möchte lieber flexible Arbeitnehmer haben und Arbeitnehmerinnen, die ich noch formen kann. Und es würde nach wie vor nicht gesehen werden, dass die Älteren umso mehr Erfahrung eigentlich mitbringen und dass die da einfach ein ganz großes Plus gegenüber den Jüngeren haben. Also ich glaube, in vielen Bereichen, auch wenn es um Behinderungen oder so geht, wäre noch ein sehr eingeschränktes Bild halt auch in den Köpfen der Arbeitgeber halt vorhanden. Also ich glaube, dass das AGG, auch wenn es nicht dafür gesorgt hat, dass es eine Lohngleichheit gibt, aber es hat dafür gesorgt, dass grundsätzlich ein Bewusstsein da ist. Und das finde ich dann doch mal was Positives.
Und zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Also ich denke letztendlich, positiv kann man einfach zum AGG halt sagen, dass man sich nie ins Boxhorn jagen lassen sollte, wenn man das Gefühl hat, man wird benachteiligt. Man soll immer versuchen, dann entsprechende Mithelfer, Mitstreiter, Mitstreiterinnen zu finden, um halt einfach hier Rechte nicht nur alleine durchkämpfen zu müssen, sondern mit anderen zusammen. Und allen, die angesprochen werden, dass sie vielleicht als Zeuge auftreten sollen. Und wenn sie Angst haben um den eigenen Arbeitsplatz, jeder müsste sich wirklich denken, morgen könnte ich möglicherweise an dieser Situation sein und würde mich sehr freuen, wenn ich dann eine Arbeitskollegin, eine Arbeitskollegin hätte, die an meiner Seite ist und für mich auch als Zeuge vor Gericht gegebenenfalls aussagen würde. Und positiv kann ich nur sagen, es hat sich viel getan und es gibt eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes, an die man sich im Übrigen auch wenden kann, wenn man irgendwelche Beschwerden halt hat. Also es ist nicht nur innerbetrieblich eine entsprechende Beschwerdestelle da, sondern es gibt eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die auch entsprechende Forschungen betreiben, die auch ganz tolle Publikationen haben, wo man sich informieren kann. Und ich denke einfach, all dieses hätte es zum Beispiel ohne ein AGG einfach nicht gegeben.
Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist bereits seit 10 Jahren in Kraft, doch die erwartete Klagewelle blieb aus. Wenige Dinge wurden danach in der Arbeitswelt verändert. Beispielsweise eine Urlaubsstaffelung nach Lebensalter oder die neue Berechnung der Kündigungsfristen. Zeiten vor dem 25. Lebensjahr müssen nun auch berücksichtigt werden. Dagegen gab es fast keine Klagen wegen Entgeltdiskriminierung. Auch die anfangs befürchteten AGG-Hopper sind ausgeblieben. Das sind diejenigen, die sich ohne reales Interesse auf Stellen bewerben, lediglich um die Arbeitgeber auf Schadenersatz zu verklagen. Allzu viele Erfolge kann also das AGG somit nicht aufweisen. Damit sind wir am Ende mit der Sendung 10 Jahre Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Gast Judith Kowalski. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.